Eva, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Frank.
Ja, es hört sich ein bisschen komisch an, weil wir beide sind ja in dem Projekt involviert. Und wir wollten, also das Diktum Rescue Projekt, und wollten jetzt ein bisschen im Rahmen von Armut und Gesundheit, das ja leider dieses Jahr, ja, sagen wir mal, ins Internet verlagert worden ist, ein bisschen drüber sprechen, was wir eigentlich sonst gerne in Berlin präsentiert hätten, nämlich über die Entwicklung einer App. Aber vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, oder stelle ich mir noch kurz vor.
Ja, also ich bin Eva Noack. Ich arbeite am Institut für Allgemeinmedizin in der Universitätsmedizin Göttingen und bin dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Dictum Rescue beschäftigt. Genau, im vergangenen Jahr habe ich mich zusammen mit Jennifer Schulze und Philipp Geisner und vielen anderen damit beschäftigt, wie wir eine App erstellen können oder eigentlich ein ganzes Kommunikationstool, das die Arbeit im Rettungsdienst erleichtern soll, wenn es Sprachbarrieren gibt.
Jetzt haben wir ja die Situation gehabt, dass wir natürlich auch aus Gründen des Antragsschreibens schon mit so einer Idee, so einer wasserfallartigen Struktur da rangegangen sind. Und das hat sich ja relativ schnell zerschlagen. Kannst du da nochmal vielleicht diese kleinen Weggabelungen aufzeichnen, die es da gab?
Dazu haben wir zusammengearbeitet mit vier Rettungswachen in Niedersachsen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Haben die erstmal gefragt, wie läuft das ab, haben uns das angeschaut, auch die technischen Entwickler haben sogar eine Art Praktikum da gemacht. Also die Software-Designer sind einfach mal mitgefahren und haben geschaut, wie läuft es eigentlich ab. Und wir haben die Rettungskräfte gefragt, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Also welche Situationen gab es konkret und welche Probleme hatten sie konkret in den bestimmten Fällen und was hätte ihnen in diesem Fall geholfen. Und daraus haben wir dann erste Fragenlisten und erste Phrasenlisten erstellt. Und mit denen sind wir dann wieder in die Wachen gegangen, auf die Rettungswachen, und haben die mit denen diskutiert, haben versucht, Fallbeispiele durchzuspielen nochmal, die wir uns ausgedacht haben. Ja, da hast du ja auch sehr schön geschauspielert, verschiedene an den russischen jungen Mann mit Sonnenstich im Kleingarten zum Beispiel. Und konnten dann halt beobachten, wie die Rettungssanitäter und Sanitäterinnen wirklich dann auch, wenn sie ihr eigenes Rollenbild werden, sich verhalten. Also oft haben sie was gesagt und dann doch anders reagiert, als sie gespielt haben. Mhm. Und dadurch konnten wir auch deren, ja, vielleicht auch so Wissen und ja, Kenntnisse, also Skills, die sie haben, erkennen, die sie nutzen, derer sie sich gar nicht bewusst sind. Es kamen dann vor allem auch viele Inhalte raus, die wir einfach niemals in einem Lehrbuch gefunden hätten. Mhm. Also ich finde zum Beispiel die Frage, die hat eine Rettungssanitäterin irgendwann gesagt, wir brauchen unbedingt die Frage, haben Sie eine Babyschale für das Kind? Ja. Weil dann halt kleine Babys müssen halt sollen eigentlich in einer Babyschale transportiert werden, weil die passen halt nicht auf die Liege, die dürfen nicht auf dem Arm sein. Das kann man irgendwie schlecht nonverbal lösen und auf die Idee wären wir, glaube ich, nie gekommen, diese Frage mit einzubeziehen. Das ist natürlich kein Lehrbuchwissen, dass man fragt, wohin der Schmerz ausstrahlt bei einem Verdacht auf Herzinfarkt. Das kann man sich noch aus dem Lehrbuch erschließen.
Gleichzeitig gab es ja auch Phrasen, wo auch erstmal alle gesagt haben, das ist irgendwie wichtig, wo wir am Ende dann aber auch entschieden haben, für eine Einschätzung ist das gar nicht so wichtig, weil die Entscheidung, ob jetzt die Antwort auf die Frage ja oder nein ist, hat keine Konsequenz.
Zumindest im Rettungsdienst. Also spontan fällt mir dabei ein die Frage nach Tetanus-Impfschutz. Das hat im Rettungsdienst keine Konsequenz. Wenn die sagen, ich habe keinen Tetanus-Impfschutz, werden sie ja nicht im Rettungswagen geimpft. Und im Zweifelsfall werden sie in der Notaufnahme auch eh geimpft.
Ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir dampfen, weil wir ganz, ganz viele Phrasen schon drin hatten, dampfen wir das tatsächlich auf das zusammen, was wirklich wichtig ist. Und dann auch Phrasen mit reinzunehmen, an denen es gar nicht darum geht, dass die häufig, also dass sie besonders häufig sind, sondern dass sie sogenannte Grenzfälle sind. Also dass man sagt, an denen, die sind zwar selten, aber wenn man jetzt dieses klinische Bild nicht sieht, nicht entdeckt oder diese Frage einem fehlt, dann gefährden wir hier den Patienten.
Ich glaube, da fällt mir ein, es war eine Frage, die darauf abzielt, ob es eher ein Pseudokrupp-Anfall ist oder eine Entzündung des Kehlkopfdeckels. Das eine Krankheitsbild ist lebensgefährlich, das letztere, und das erste ist nicht lebensgefährlich und man muss es einfach vorher wissen. was ist dein? Eine der größten Herausforderungen war eigentlich, dass wir ja keine Spracherkennung haben, dass die kompletten also alle Fragen mit Ja und Nein zu beantworten sind oder den Patienten auffordern, etwas zu zeigen, zum Beispiel der Ort eines Schmerzes oder wohin der Schmerz ausstrahlt oder wo das Kind heruntergefallen ist oder mit welchem Körperteil das Kind zuerst auf dem Boden aufgeschlagen ist. Das sind Zeigefragen und alle anderen Fragen sind Ja- und Nein-Fragen. Und das ist besonders schwierig gewesen, weil die erste Frage, die im Rettungsdienst gestellt wird, wenn sie ankommen, ist, was ist passiert? Warum haben sie uns gerufen? Und genau diese Frage können wir nicht stellen mit der App und mussten die in viele Fragen verpacken.
Also wir könnten sie schon stellen, aber wir würden die Antwort nicht verstehen.
Genau, wir könnten sie stellen. Wir könnten sie auch stellen, wir könnten sie übersetzen lassen. Aber dann wäre die Antwort halt nicht zu gebrauchen, sozusagen. Es sei denn, man kann es zeigen, was passiert ist.
Also man muss schon sagen, quasi adaptiert sich dort ein bisschen die App, so gut es geht, natürlich irgendwie einen Rettungsdiensteinsatz, aber sie kann halt eben auch nicht, sagen wir mal, alles vollumfänglich lösen. Es ist nur eine Brücke, ein Hilfsmittel, ein Ersatzmittel. Und trotzdem ist natürlich die Situation klar, also wie es ja Goldstandard ist, dass man sagt, man hat einen professionellen Dolmetscher dabei, das ist natürlich im Rettungseinsatz in der Regel nicht gegeben.
Genau, vielleicht sollte man dazu sagen, die App spricht. Es sind professionelle Dolmetscher und Dolmetscherinnen, die da am Werk waren, nur dass sie es eingesprochen haben, die Sätze. Man kann also das abspielen und dem Patienten vorhalten, dass er das, der oder sie hört. Und man kann aber auch alles als Text anzeigen. Also zum Beispiel für schwerhörige Menschen ist es hilfreich oder wenn es sehr laute Umgebungsgeräusche gibt oder wenn es um sensible Fragen geht, bei Verdacht auf Gewalt oder Drogenmissbrauch, dass man da auch sensible Fragen stellen kann, ohne dass alle es mitbekommen.
Aber vielleicht rudern wir gerade nochmal an der Stelle zurück und kommen nämlich zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie Phrasen erstellt, wir haben sie versucht irgendwie zu gliedern, dass sie leicht auffindbar sind, hatten dazu auch mehrere Workshops gehabt, hatten unterschiedliche Konzeptionen dafür gehabt, haben viele Sachen ausprobiert. Und dann ging es aber irgendwann darum zu sagen, jetzt müssen wir irgendwie unsere Phrasen fertig machen, dass sie übersetzt werden können. Was gab es da für Herausforderungen?
Herausforderungen gibt es einerseits, dass nicht alles übersetzbar ist. Also manche Wörter gibt es auch in anderen Sprachen einfach nicht. Und wir haben auch oft versucht, die Sätze oder die Fragen so zu konstruieren, dass sie auf möglichst viele Situationen passen, was man im Deutschen machen kann, aber auf anderen Sprachen wieder nicht geht. Zum Beispiel hatten wir die Frage, haben die Beschwerden plötzlich angefangen? Und das sollte für Schmerzen, für Atemnot, für alles, was man halt so haben kann, zum Beispiel auch Lähmungserscheinungen, die können ja auch plötzlich anfangen. Da haben wir gesagt, wir brauchen einfach nur einen Satz oder eine Frage, haben die Beschwerden plötzlich angefangen, aber das Wort Beschwerden gibt es halt auf anderen, oder gibt es nicht auf allen anderen Sprachen. Und im Endeffekt wurde dann halt doch übersetzt, haben die Schmerzen plötzlich angefangen, hat die Luftnot plötzlich angefangen.
Also wenn man so die Perspektive aufhat und sagen wir mal im deutschen Sprachraum sozialisiert ist, hat man irgendwie manchmal den Eindruck, ja, man braucht nur die richtige Vokabel und muss die Vokabel aneinandersetzen, aber dass sich das am Ende dann komplett verdreht oder nicht mehr situationsadäquat ist, das gab es dann auch. Und dann war es natürlich die Schwierigkeit auch zu sagen, auch den Übersetzern zu sagen, was ist denn eigentlich gemeint damit?
Genau, wir haben versucht sozusagen immer wenn wir schon denken konnten, dass es vielleicht missverständlich übersetzt werden könnte, haben wir das daneben geschrieben, was wir damit meinen. Aber da wir natürlich auch nicht alle Sprachen kennen, nicht alle Kulturräume kennen, konnten wir das auch nicht. Da war dann halt eigentlich eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Übersetzerinnen und Übersetzern. Oder dann kam zum Beispiel wir haben die Frage, haben Sie Ihren Blinddarm noch? Und dann kam heraus, irgendwie im Litauischen gibt es wohl kein Wort für Blinddarm. Da kann man nur fragen, ob man eine Blinddarmoperation hatte. Und die Antwort darauf wäre dann genau andersrum, als wenn man seinen Blinddarm noch hat. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass bei einer Blinddarmoperation der Blinddarm entfernt wird. Was man ja auch nicht ganz sicher weiß. Ich überlege gerade, ob es noch andere gute Beispiele gab für das Übersetzen. Manchmal war das auch nur so eine kleine Stellung von einem Wort im Satz. Genau, ich weiß noch, dass wir zum Beispiel, wir haben die Übersetzung, bitte bleiben Sie ruhig. Und übersetzt wurde aber häufig, bitte beruhigen Sie sich. Das ist ja schon ein Unterschied im Deutschen. Also, bitte beruhigen Sie sich hat ja schon fast so was Vorwurfsvolles, jetzt kommen Sie mal runter. Aber bitte bleiben Sie ruhig, sollte eigentlich sein, das überträgt sich auf das Kind, wenn Sie jetzt ruhig bleiben.
Ja, das ist eine gute Frage, weil es halt auch ganz viel um Patientensteuerung geht. Ne? Also die Frage, wie gehe ich mit einem intoxikierten Patienten um, wie gehe ich mit einem erregten Patienten um. Ja, und das sind natürlich auch ganz schwierige Situationen. Und wenn man sich dann noch ein Leiden hat und sich nicht verständlich machen kann, macht es diese Situation umso angespannter. Und natürlich überträgt sich das auch auf die Rettungskräfte.
Genau, und das tatsächlich sehr viele Fragen zielen auf die Beruhigung der Patienten und Patientinnen ab oder auf die Information von der Angehörigen, was jetzt weiter passiert, wie der Ablauf ist, weil das natürlich auch ein wichtiger Teil der ganzen Kommunikation im Rettungsdienst ist, nicht nur zu erfahren, warum wurde jetzt der Rettungsdienst gerufen, sondern auch den Patienten und Patientinnen das Gefühl zu geben, sie sind in guten Händen, sie werden informiert, sie wissen, was auf sie zukommt. Und das macht wahrscheinlich einen großen Teil aus, dass sie sich besser behandelt fühlen und auch besser behandelt werden.
Jetzt müssen wir mal einen Schritt nach vorne gehen. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer von dieser Audioaufzeichnung gerne natürlich wissen möchten, wie wir das jetzt quasi organisiert haben, also diese doch recht komplexe Zusammenarbeit. Wie haben wir mit Rettungskräften gearbeitet? Wie haben wir es geschafft, sie vielleicht zu überzeugen, mit zu partizipieren an dieser Stelle? Und wie waren im Einzelnen tatsächlich die Beteiligung an der Stelle? So ein bisschen im Hintergrund darüber, wenn man sagt natürlich, wie kann ich sowas nachkochen? Wie kann ich das vielleicht in meinem eigenen Projekt verwirklichen? Gibt es da Faktoren, wo du sagen würdest, das hat uns jetzt sehr geholfen, das war eine gute Idee und da auch vielleicht Dinge, die nicht geklappt haben.
Also ich würde sagen, ein entscheidender Erfolgsfaktor war unsere Studienassistentin Jennifer Schulze, die selber im Rettungsdienst tätig ist und sich auch in den beteiligten Wachen auskennt, da teilweise selbst gearbeitet hat. Es ist auf jeden Fall gut, jemanden zu haben, der wirklich aus dem Feld kommt und Teil des Projektteams ist. Also wir sind ja beide hier unsere Akademiker und sitzen hier in unserem schönen, gemütlichen Bürostuhl und auch die Software-Designer sind vielleicht auch mal mitgefahren, aber auch die sitzen die meiste Zeit gemütlich im Bürostuhl und so viel Erfahrung vom Feld haben wir halt auch doch nicht. Auch nicht, wenn man ein paar Mal mitfährt und ein bisschen was fragt, da ist es dann doch hilfreich, jemanden zu haben, der sagt, nee, also wie der Hase läuft sozusagen, so läuft es eigentlich im Feld. Genau, und bei Jennifer Schulze, die hat aber auch viel Organisatorisches übernommen, hat die Workshops mitgeplant, sozusagen zeitlich mitgeplant und inhaltlich mitgeplant. Und bei den Workshops war es, glaube ich, sehr hilfreich, oder es war hilfreich, dass wir so offen daran gegangen sind. Also wir sind da nicht hingekommen und haben gesagt, wir haben jetzt hier was Tolles vorbereitet und das gefällt euch doch bestimmt, sondern wir sind ganz offen dahin gegangen, haben uns erstmal angehört, alle Vorschläge aufgenommen und versucht nicht irgendwas wegzubügeln, sondern einfach uns das anzuhören, was die Leute, die die App hinterher nutzen sollen, haben wollen.
Ich glaube, die erste Herausforderung war tatsächlich das, was wir im Antrag geschrieben haben, was wir irgendwie vorhaben, auch mal beiseite zu legen und zu sagen, so, wenn wir wirklich was machen wollen, was eingesetzt werden soll, dann müssen wir hier nochmal ganz von vorne anfangen.
Und natürlich gibt es immer Leute, die skeptisch sind. Es gibt nicht alle, konnten wir motivieren, an Workshops teilzunehmen. Die Teilnahme war auch freiwillig. Aber dadurch waren natürlich auch die, die da waren, motiviert mitzumachen. Und hatten auch Lust daran mitzuwirken. Und wir haben ja auch immer betont, wir wollen etwas für euch entwickeln, also oder mit euch zusammen entwickeln. Und ich glaube, das ist auch motivierend. Vielleicht auch motivierend, dass sie die sind, die das dann als erstes nutzen dürfen, dass sie sagen können, wir haben das mitentwickelt, der ganze Inhalt, der da drin ist, ist auf unserem Mist gewachsen. Mhm. Ja, und sie haben sich, glaube ich, auch ernst genommen gefühlt, sobald, also auch wieder unsere Schulassistentin hat halt auch, als die Assistent Prototyps der App gab, ist immer wieder damit in die Wachen gefahren, hat das gezeigt. Mhm. Und sobald dann jemand gesehen hat, oh, das ist mein Satz, den habe ich im Workshop vorgeschlagen und der ist ja jetzt drin, das hat die halt sehr motiviert, Und wir haben auch teilweise ja auch Sachen aus dem Workshop mitgenommen, haben dann darüber diskutiert, haben nochmal im Lehrbuch nachgeschlagen, wie es wirklich so, also wie es den Leitlinien entspricht, haben eine Frage formuliert und sind dann teilweise nochmal auf die Menschen einzeln zugegangen und haben nochmal gefragt, wenn wir die Frage jetzt so umändern oder umformulieren, ist es immer noch das, was du ursprünglich gedacht hast? Und ich glaube, dadurch haben sie einfach sehr ernst genommen gefühlt. Mhm. Genau, wir haben auch ganz am Anfang haben wir eine Struktur mit denen getestet, haben die dann überarbeitet und sind dann wieder in die Wachen gegangen. Und dann haben sie gesehen, das, was sie angemerkt hatten, ist umgesetzt worden. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn wir das mal nicht gemacht haben, was nicht umgesetzt haben, ist es sofort aufgefallen. Wir haben sofort Feedback gekriegt, haben gleich gesagt, warum ist das da nicht? Und da war es ganz wichtig, dann auch zu erklären, warum bestimmte Sachen nicht umgesetzt werden konnten oder umgesetzt wurden.
Hm. Also dann irgendeine Begründung.
Genau, eine Begründung. Also ich will mal kurz überlegen, zum Beispiel, dass man den einen Schnellzugriff-Button, dass man den personalisieren kann zum Beispiel. Das war gewünscht, dass man sich da selber was reinlegen kann und selber die häufig gestellten Fragen selber danach sortieren kann oder insgesamt sich die App selbst sortieren kann. Was einfach nicht möglich ist, weil die App auf den Diensttelefon läuft. Da müsste man wieder jedem einzelnen Zugang geben, dann ist wieder datenschutzrechtlich schwierig, wer jetzt die App benutzt. Außerdem kann man das auf den Diensthandys nicht unbedingt machen. Und wenn man das dann erklärt, dann ist es auch in Ordnung.
Vielleicht was anderes sein? Ja, du hast gerade gesagt, so schön, das ist vielleicht gar nicht so verständlich, wenn man sagt, wir sind mit der Struktur dann wieder gekommen, haben uns angeschaut. Wie hat sich das denn, sagen wir mal materialisiert?
Ja, als erstes haben wir tatsächlich eine Papier-App gebastelt.
Also ja, die hast du vor allem gebastelt.
Ich habe die gebastelt, liebevoll mit ausgeschnittenen kleinen Icons dazu gemacht, wie eine Art Register mit verschiedenen Kategorien, also verschiedene Notfallszenarien, die man sich vorstellen könnte, die tatsächlich eine Kombination sind aus, was sieht man direkt, bekommt zu einem Unfall, oder was vermutet man sofort, der Patient greift sich an die Brust und hat Herzinfarkt-Symptomatik. Und welche Fragen werden dann gestellt, welche Inhalte müssen dann kommuniziert werden? Also eine ganz andere Struktur, als wir ursprünglich hatten. Mhm. Und da gab es dann eine Art Papier-App, die konnten sich die dann im Workshop angucken und die haben wir dann halt auch, wie gesagt, in Fallbeispielen getestet, um zu schauen, wie sich darin zurechtfinden, wie oft man blättern muss, welche Fragen zusammengehören und haben versucht, aus einer Art räumlichen, zeitliche Nähe von Fragen herauszufinden durch die Rollenspiele, um die dann wieder in die Struktur einzuarbeiten. Bestimmte Fragen werden halt immer nacheinander gestellt.
Und dann kam unser Hauptentwickler Philipp Geißler um die Ecke mit Klickdummies.
Genau, da ging es gar nicht um die Struktur, sondern eher um die, wie man klickt, wie man sich da durch die Oberfläche navigiert. Mhm. Ne, welchen Finger man benutzt, wo man drankommt, welche Icons man vielleicht auch verständlich findet, welche verschiedene Menüs es gibt. Ganz lange sollte es nur eine Oberfläche geben. Jetzt gibt es doch verschiedene Reiter sozusagen, dass man wechseln kann zwischen dem, ich frage gerade etwas und den Schnellzugriff, den ich bei dem dann besonders häufig gestellte Fragen drin sind und auch ein Protokoll zum Beispiel. Also man kann die ganzen Antworten der Patienten protokollieren. Muss man natürlich selbst machen, ja oder nein, hat der Patient oder die Patientin geantwortet und sich das im Protokoll angucken. Und darunter kann man navigieren beispielsweise. Und besonders anspruchsvoll war, glaube ich, umzusetzen für Frontend und Backend, dass man ja mit Patienten und Angehörigen abwechselnd sprechen können möchte. Dass das verschiedene Inhalte sind, verschiedene Ebenen.
Also ich zum Beispiel den Patienten oder ein Kind fragt, hast du gerade Schmerzen? Mhm. Und dann frage ich die Eltern, beispielsweise ist das Kind gestürzt, wenn das Kind sich daran nicht mehr erinnern kann. Also dass man da ganz schnell umschaltet.
Genau. Und da war am Anfang die Frage, wir hatten ja ursprünglich mal ein Tablet zum Beispiel gelegt, man hätte da viel mehr Platz gehabt, da hätte man zwei große Spalten haben können mit Fragen direkt an Patienten, Patientinnen und an Angehörige. Und auf so einem Smartphone muss das alles auf kleinster Oberfläche untergebracht werden. Es muss trotzdem intuitiv bedienbar sein und übersichtlich bleiben. Und da könnte man sagen, hat Philipp Geißler doch eine großartige Arbeit geleistet.
Und noch einige andere
mehr. Und noch einige andere, aber eher so als vorderster Front.
An vorderster Front auf jeden Fall.
Als namentlich erwähnter Mensch.
Mhm. gleichzeitig war das aber auch immer der Moment, wo viel gefordert worden ist. Ab dem Moment, wo es dann irgendwie in die Technik ging, hieß, da kann man nicht noch das machen, kann man nicht noch das machen. Also auch Dinge, die man dann schon weiter zurückliegend verworfen hatte, kamen dann wieder auf. Mhm. Das war, glaube ich, auch eine schwierige Zeit für Philipp. Erinnere ich mich so dran. Der wollte dann auch, also wir haben es dann auf unsere Click-Test-Dummies dann sehr reduziert gehabt teilweise und dann immer so Stück weit, damit man, sagen wir mal, auch die Erwartungen moderiert.
Mhm. Manchmal auch alles grau gehalten, damit man nicht nur schon die Erwartung spürt, dass die App hinterher eine bestimmte Farbe hat.
Und dann, wie haben wir die App eingeführt?
Achso,
Ende letzten Jahres?
Also genau, Ende letzten Jahres war die App fertig und wir haben nochmal eine Testphase angeschlossen, in der ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wachen diese App bekommen haben, weil sie ein eigenes Studientelefon und sich damit auskennen sollten und direktes Feedback liefern konnten, auch zu technischen Fehlern oder zu letzten inhaltlichen Korrekturen und so weiter. Und diese Menschen haben dann auch fungiert als Multiplikatoren und Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in den Wachen, als die App dann auf die Diensthandys kam, beziehungsweise als das Studienhandy dann das Diensthandy wurde. Und zu diesen Einführungen haben wir alle nochmal eingeladen, beziehungsweise wir sind zu einer Versammlung, die eh stattfand, gegangen und haben da die App nochmal vorgestellt. Die meisten kannten sie ja schon, entweder aus die Inhalte aus den Workshops oder aus den Click-Dummy-Tests, oder weil unsere Studienassistentin da vorbeigefahren ist und sie ihnen gezeigt hat. Aber wir haben trotzdem noch mal so ein paar Aufgaben gegeben, haben dann zum Beispiel gesagt, jetzt fragen Sie doch mal eine französischsprachige Frau, ob sie alle 5 Minuten, also ob die Wehen häufiger als 5 Minuten kommen. Und dann mussten sie sich halt da durchsuchen. Und dann konnten wir auch noch mal beobachten, dass es tatsächlich relativ schnell ging, sie sich da durchgefunden hatten. Und zusätzlich haben Andreas Lipke noch ein Poster designt.
Unser Designer, oder nicht unser Designer, aber der Designer von 8 Minutes, der im Projekt mitgearbeitet hat.
Genau, der ein schönes Poster designt mit Screenshots, die nochmal, das Poster erklärt hat, nochmal alle Funktionalitäten der App. Und das hängt in den Wachen.
Das Projekt hat sich ja dann vor Ostern nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt, sage ich mal.
Genau, aber wie das genau kam, müsstest du eigentlich sagen.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Idee ist, die auf irgendwie eine Person zurückfällt, weil es einfach von außen die Nachrichtenlage einfach klargemacht hat, dass Fragen nach Atemwegserkrankungen, nach Covid-19-assoziierten Symptomen sind einfach jetzt extrem notwendig im Rettungsdienst. Und natürlich müssen die auch bei uns in unserer App abgebildet werden.
Ich überlege gerade, wie das kam. War das nicht so, dass wir irgendwo das vorstellen wollten oder irgendeinen Artikel schreiben? Dann wollten wir mal schauen, ob man eigentlich herausfinden könnte mit unserer App, ob jemand eine Risikoperson ist für Covid-19. Damals hat man ja noch Corona gesagt. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir zum Beispiel die Frage nach Auslandsaufenthalt drin haben. Allerdings begrenzt auf die letzten 4 Wochen, dass wir natürlich die Frage nach Luftnot haben, dass wir die Frage nach Durchfall hatten wir natürlich. Genau, so kam es, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, ob unsere App eigentlich Corona-Patienten identifizieren könnte und haben gemerkt, da fehlen einige Inhalte. Und dann haben sich irgendwie alle Projektbeteiligten dazu entschlossen, das auf die Beine zu stellen innerhalb kürzester Zeit.
Die Entscheidung war ja dann zu sagen, wenn wir es nur, sagen wir mal, für unser Projekt, für unsere 3-4 Projektwachen, wo man auch mit einer speziellen Version herangeht, also wo man auch zum Beispiel die Nutzung tracken kann und wo es das nur für Android gibt, wenn man das dafür macht, dass das ja ein bisschen widersinnig ist, weil es wahrscheinlich gerade gebraucht wird. Und es wird auch gerade nicht nur in Deutschland gebraucht, sondern auch in vielen anderen Staaten der Welt. Und auch dort gibt es entsprechend fremdsprachige Patienten, Touristen, Migranten, Geflüchtete und so weiter. Also die Kurzform heißt, wir geben es frei oder wir sorgen dafür, dass es frei verfügbar gemacht wird für jeden, der es irgendwie nutzen mag oder nutzen will. Die Konsequenz dahinter war, das, was man vorher, sagen wir mal, für eine kleine Studiensituation, für eine Projektsituation programmiert hat, muss so fertig programmiert sein, dass es auch auf
alle anderen Endgeräte, alle unterschiedlichen Android-Versionen, unterschiedliche Displaygrößen, unterschiedliche und so weiter funktioniert. Dass es quasi App Store-kompatibel ist und in dem Zug auch zu sagen, okay, dann machen wir auch gleich eine Version für iOS mit, also für Apple-Betriebssysteme. Und dann aber auch noch zu sagen, wenn wir schon die Übersetzung haben von dem einen in das andere, dann lässt sich ja auch, sagen wir mal, von jeder unterstützte Sprache in jede andere unterstützte Sprache.
Genau, bisher ist die Menüführung auf Deutsch, aber alle Sätze, die man sich auf Deutsch anzeigen lassen kann, kann man sie auch auf anderen Sprachen sich auch anzeigen lassen. Das heißt, die Übersetzung ist auch in der Schriftform da. Die Menüführung muss nur in Anführungsstrichen, nur angepasst werden. Und dann könnte man quasi eine Menüführung auf Englisch haben und auch einen deutschsprachigen Patienten damit.
Zum Beispiel. Oder man kann in Polen einen türkisch sprechenden Patienten
bestimmen. Oder in Italien einen Franzosen.
Ja. Und tatsächlich war das verbunden mit der Entscheidung zu sagen, wir geben diese App zur unentgeltlichen, langfristigen und nicht weiter eingeschränkten Nutzung frei. Der Punkt ist der, tatsächlich haben wir uns da von unserem eigentlichen Projekt sehr weit entfernt. Und ein Großteil der Entwicklungsleistung ist von der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, 8 Minutes, gemacht worden. Und deswegen heißt jetzt auch die App, die jetzt frei verfügbar ist, um dem Ganzen auch zu würdigen, 8 Minutes Rescue Covid 2019, weil es eben diese spezielle Version ist. Und man kann diese App sich herunterladen im App Store. Man kann sie sich herunterladen unter www.8minutes.com. Man kann sie aber auch über unsere Homepage beziehen, www.dictum-rescue.de. Da findet man auch noch mehr Informationen über das ganze Projekt und kann uns auch erreichen, wenn noch irgendwelche Fragen in unserem Gespräch offen geblieben sind. Welche sollten das noch sein?
Nee. Ich weiß noch was. Passt vielleicht zu Arbeit und Gesundheit. Also der ganze Prozess in den Wachen, also die ganzen Workshops, das darüber nachdenken, hat auch dazu geführt, dass das Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kommunikation mit nicht deutsch sprechenden Hilfesuchenden sehr stark gestiegen ist. Also sind sich selber ihrer Rolle bewusst geworden, sind selber bewusster an diese Einsätze rangegangen. Und das ist vielleicht noch ein positiver Miteffekt der ganzen Studie oder der ganzen Entwicklungsgeschichte gewesen. Finde ich wichtig, dass sie mal darüber nachgedacht haben.
Absolut.
Und nicht immer nur so, ach, das muss jetzt rauschen, dann mach so nervig, Gott, der kann kein Deutsch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Jahr.
Ja, bleibt zu hoffen, das wäre ja ein Traum.
Tschüss.
Tschüss.